Tech, KI und Schmetterlinge. Ein Podcast von Sascha Lobo in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tech, KI und Schmetterlinge. Dem Podcast mit mir, Sascha Lobo, in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits, dem Digitalarm der Schwarz-Gruppe. Heute haben wir eine in mehrerlei Hinsicht besondere Ausgabe. Und es beginnt damit, dass wir eine Art Herzensthema von mir persönlich und, glaube ich, von vielen Menschen seit sehr langer Zeit streifen, nämlich Messenger. Messenger, so im Hintergrund, was eine Entwicklung angeht, die in den letzten Jahren immer größer und größer geworden ist und deren Intensität, was ihre Wirkung auf die Gesellschaft angeht, wahrscheinlich auch noch weiter zunehmen wird. Messenger, die irgendwie zu Betriebssystemen der Gesellschaft geworden sind. Das also als Thema. Gleichzeitig ist die Sendung aber auch deswegen besonders, weil ich gleich zwei Co-ModeratorInnen mit dabei habe, nämlich die beiden Regulars, einerseits Elisabeth Lorange und andererseits Marcel Weiß. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hi Sascha, hi Marcel.
Ich finde es auch super, dass es die erste Ausgabe ist, wo wir zu dritt sind. Weil ein wichtiges Feature von Messengers und eine wichtige Funktion sind ja die Gruppenchats. Und wann ist man im Gruppenchat? Ab 3.
Absolut.
Das stimmt. Fluch und Segen zugleich.
Wir werden sehen, ob das auch für diesen Podcast gilt, den wir natürlich in eine besondere Richtung ziehen wollen, weil wir alle drei auf eine Art Messenger-Fans sind. Allerdings, wie ich festgestellt habe, auf unterschiedliche Arten und Weisen. Elisabeth, wann hast du denn festgestellt, dass du an der Messenger-Nadel hängst, wenn ich dir das mal so dreist unterstellen darf?
Ja, ich habe tatsächlich drüber nachgedacht. Und kannst du dich noch an ICQ erinnern? Back in the day? Das waren so die...
Hast du mich gerade alt genannt, ganz ehrlich? Oder? Ja, ich kann natürlich gar nicht mehr an ICQ erinnern.
Ja, gut. Aber das waren so die ersten Messenger-Dienste im Weiteren, die ich genutzt habe. Seit dem Elternsein, glaube ich, ist die Messenger-Usage wirklich explodiert. Das heißt, ich bin dann, glaube ich, hunderten von Elternchats aus sämtlichen Hobbys, aus sämtlichen Schulen, aus sämtlichen irgendwie Spielplätzen, Kitas und so weiter. Und seitdem ist das quasi ja mein eigenes Betriebssystem geworden.
Marcel, wie war es bei dir? Wann hast du und wie zum Chat gefunden?
Ich glaube, da sehen wir gerade, dass wir alle selbe Generation, selbes Alter sind. Das ist bei mir auch ICQ gewesen. Am Rechner damals noch. Und ich habe, um da noch ein Nerd-Level oben drauf zu setzen, mit meinem ersten iPhone dann, gab es eine App, Beehive nannte die sich. Da konnte man auch ICQ da verbinden und hat dann auch eine Push-Nachricht bekommen, wenn da ICQ kam. Das hat mich damals sehr geflasht. Das war doch alles noch vor WhatsApp. Und dann bei mir ist auch ähnlich dann jetzt Alltagsorganisation mit Kindern. Ich bin auch in unzähligen Klassenchats und Kindergeburtstagschats. Das ist schon sehr wichtig geworden, einfach für die Alltagsorganisation, wo man sich manchmal jetzt schon als Eltern fragt, wenn da wieder die Frage kommt, was war die Hausaufgabe und so weiter, wie das früher funktioniert hat vor den Messengers.
Ich bin relativ froh, dass ihr versäumt habt, mich zu fragen, wie ich zum Chat gefunden habe, denn ärgerlicherweise bin ich ja dann gezwungen, mich zu outen als Ältester in dieser Runde, und gerade beim Thema Chat möchte man sich ja eigentlich jung fühlen. Chat war für mich immer so der Pulsschlag der jungen Menschen, das, was die gerade und wie sie es und auf welchen Tools sie das tun, besprechen im Digitalen, war für mich das Gefühl, da passiert gerade was. Meine Initiation, was Chats angeht, war RPC. Das ist die Vorgängertechnologie. Lange vor jeder Form von ICQ, Messengern oder so, RPC. Das ist zwar nicht so, dass ich da schon in den 70ern dazu gekommen wurde. Das Protokoll wurde 1976 aufgesetzt. Also sehr, sehr, sehr lange her. Aber das war dann tatsächlich schon Ende der 90er, als ihr noch irgendwie, glaube ich, 4 oder 5 Jahre alt wart, wo ich angefangen habe zu merken, dass in dem Prinzip Chat, dass im Prinzip direkter Austausch zwischen Menschen, was dann weiterentwickelt wurde zum Messenger, dass da eine Kraft drin ist, eine Besonderheit drin ist, die E-Mail irgendwie gar nicht hat oder nur sehr, sehr eingeschränkt, die in anderen Bereichen höchstens so abgestuft vorhanden sind. Ich hatte auch seit 1995 die Möglichkeit, SMS zu verschicken. Ja. Und im Prinzip war die SMS und der große Überraschungserfolg am Anfang von der SMS war so ein Zeichen, dass hinter dem Chat und dem Messenger etwas lauert, was bis dahin technologisch noch nicht gehoben worden war, außerhalb dieser Nerd-Sphäre. Aber tatsächlich sind so Ansätze davon, wie man mit direkter, unmittelbarer, schriftlicher Kommunikation, eben was wir als Chat kennen oder was denn in App Form Messenger sind oder in Plattform Form, da habe ich im Prinzip schon vor meiner Internet-Einführung, die Ende der 90er auch stattgefunden hat, gemerkt, da ist was. Das ist was. Damals hätte ich mir gar nicht erklären können, was. Ich hatte das auch nicht richtig einsortieren können. Aber die Art und Weise, wie Menschen um mich rum, übrigens vor allem weibliche Menschen um mich rum, mit SMS umgegangen sind, das hat mich fasziniert, vorsichtig gesagt. Und eigentlich bin ich seitdem auf diese Unmittelbarkeit hooked. Seitdem ist die Unmittelbarkeit des Chats und des Messengers zwei Bereiche, die für mich immer verschwommen zu betrachten waren, immer irgendwie ineinander übergehend waren. Diese hat mich nicht wieder losgelassen.
Hattest du, Sascha, auch einen Pager?
Nein, ich habe... Du hast mich schon wieder alt genannt, Elisabeth. Das finde ich jetzt ein bisschen ungehörig.
Ich hatte einen.
Pager, ja, aber also Pager, nee, ich hatte nie einen Pager. Ich habe ehrlicherweise nicht einen gesehen, weil ich bin so ein Leapfrogging. So nennt sich das. Leapfrogging ist, wenn man bestimmte Technologiestufen überspringt und von wenig gleich in die alleraktuellste Technologie reinkommt. Und ich bin gleich von null auf Handy. Ja, ich habe 1995 mein erstes Handy bekommen, ein PT11. Die Kenner und Kennerinnen wissen jetzt, was da für ein Rattenschwanz an Entscheidungen mit dabei waren. Also dieses PT11, was ich hatte, was im ersten Vertrag damals auch noch, möchte nicht zu historisch werden, aber irgendwie unbegrenzte Zahl von SMS mit dabei hatte, wo recht schnell irgendwann bekannt die großen Anbieter gemerkt haben, oh, das ist gar nicht so clever, weil es ist relativ teuer. Man hat gar nicht damit gerechnet, dass schriftliche Kommunikation untereinander so ein Hit sein würde. Und dann war ab 95 für mich klar, kurze schriftliche Mitteilungen an andere Leute zu senden, irgendwann dann sogar noch in den 90ern an mehrere gleichzeitig zu senden. Da ist was drin, da ist eine Kraft drin, da ist eine Macht drin, die anders schwer zu umfassen ist. Pager hatte ich nie.
Pager? Es ist ja...
Bin ich Arzt oder was?
Messengers zeichnen sich ja dadurch aus, finde ich, dass sie in meinen Augen die bequemste Kommunikation darstellen. Sie sind also informell und asynchron und ja, kann Voice sein, kann Text sein. Und für mich fühlt es sich so an, dass es eine Kommunikationsart ist, die sich wie Wasser ausbreitet überall hin. Und dass man sieht's ja auch in der Nutzung. Ne? Also ich hatte im Vorfeld mal hier ein paar Zahlen rausgesucht. Wenn man sich das anschaut, WhatsApp hat ca. 2 Milliarden Nutzerinnen weltweit. Telegram soll bei über 1 Milliarde monatlich aktiven Nutzern liegen. WeChat in China, was ja nicht nur Messenger ist, da reden wir da nachher vielleicht auch noch kurz drüber, bei 1,38 Milliarden Nutzerinnen. Also das sind ja schon richtige Größenordnungen. Und auch so etwas wie WeChat oder WhatsApp vielmehr hat ja auch in Entwicklungsländern ganz viel verändert, was die Kommunikation angeht, sondern dann auch, wo dann auch die kleinen Businesses dann auch davon dann profitieren, weil man einfach schnell Kommunikation mitbekommt. Da gibt es ja auch Studien dazu, wie dann jetzt zum Beispiel Farmer in Afrika davon profitieren, dass sie schnell erfahren können, wie der Marktpreis ein paar Kilometer weiter gerade ist für das, was sie anbauen. Und das ist schon eine sehr, sehr mächtige Art von Kommunikation, die sehr viel abdecken kann.
Das Interessante, was du gerade ansprachst, ist der kommerzielle, also die Verwendung von Messengern im kommerziellen Bereich. Es gibt ja Applikationen wie Charles zum Beispiel in Deutschland, mit denen Firmen quasi Werbung machen können. Und dieser Teil explodiert förmlich. Also letztes Jahr hat WhatsApp, ich glaube, 1,9 Milliarden Umsatz gemacht, nur mit dem Business-Teil. Und ein großer Teil davon ist tatsächlich eben Werbung. Und man sieht insbesondere jetzt gerade vor dem Black Friday ist das Messenger oder das Nachrichtenvolumen auf WhatsApp um 50% gestiegen. Und auch die Clickrate, also man kann relativ genau messen, wie viele Leute auf die erhaltenen Links klicken, ist um 25% gestiegen im Vergleich zum letzten Jahr. Das heißt, dass diese Form des Marketings und grundsätzlich im Retail eben immer mehr Beliebtheit hat, weil das natürlich für die Firmen immer schwieriger ist, an die Endkunden heranzukommen, weil alle, wie wir alle wissen, wir werden alle zugespammt, unser E-Mail-Postfach ist extrem überfüllt, keiner weiß mehr genau, wie man noch differenzieren soll zwischen Relevanz und Nicht-Relevanz, so was ist Neues, was ist Signal. Letztlich geht das dann nur, indem sich die Geschäfte quasi oder die Unternehmen irgendwie zu dem Herzen unserer Kommunikation Zugang verschaffen. Und ich glaube, das sind die Messenger, weil da das Private mit dem Beruflichen zum Teil vermischt wird. Also viele haben das als privates Medium natürlich angefangen zu nutzen und irgendwann wird es auch beruflich. Also die meisten, die ich kenne, haben ebenfalls berufliche WhatsApp-Gruppen. Das heißt, da sich rein zu mogeln in irgendeiner Form und dort Gehör zu finden, glaube ich, das ist letztlich die Kunst, um Geschäft zu machen. Oder Sascha, wie siehst du das?
Ja, tatsächlich, glaube ich, müssen wir mal zwei Schritte zurücktreten und die Entwicklung von Messengern, jetzt nicht nur unsere eigenen historischen Initiationsriten, sondern auch vor allem die Evolution von Messengern ein bisschen genauer beleuchten. So in unserem ersten großen Themenblock hat man, glaube ich, erstmal die Feststellung, dass, was du beschrieben hast, Elisabeth, ein Detail ist, wo Messenger eine Lösung sein könnten für ein großes Problem des restlichen Internets. Die Frage, warum sie das geworden sind und wie sie das geworden sind, die ist, glaube ich, eine, die man nicht nur historisch, sondern auch technologisch und eben auch gesellschaftlich beantworten kann und muss. Ich habe persönlich, obwohl ich den Chat sehr mochte, lange Messenger unterschätzt. Aus einem ganz einfachen Grund, weil die Funktionalitäten, die mir hier angeboten worden sind im Kontext von Messengern, sich für mich zu der Zeit anders abgebildet haben. Ganz konkret habe ich lange Zeit nicht eingesehen, warum ich mir jetzt WhatsApp installieren soll. Ich habe doch iMessage. Ja, und wer irgendwie kein iPhone hat, die wenigen Leute, die kein iPhone haben, mit denen ich überhaupt mich dazu herablasse, zu kommunizieren, weil sie nur Android. Also die Leute, die können mir dann halt eine SMS schicken. Ne? Das hat Apple schon relativ früh, das habe ich, glaube ich, 2011 bei dir gelesen, Marcel. In einem Newsletter von 2011, wo du gesagt hast, wie interessant die direkte und unmittelbare Verschmelzung der Technologie SMS mit iMessage funktioniert hat damals. Ja. Dass es so ineinander übergeht und sich nur in der Farbe unterscheidet. Genau diese Perspektive habe ich dann aber auch lange eingenommen und unterschätzt, dass die paar kleinen Funktionen, so dachte ich damals, die Messenger wie WhatsApp damals so aufgebaut haben, Gruppenfunktionen, naja, so wild ist es noch nicht, dass die am Ende ein eigenes Universum öffnen. Weil das ist es heute, das ist auch relativ klar, wir haben eine Art digitalgesellschaftliches Betriebssystem. In China ist das nochmal krasser und umfassender, als was in den westlichen Staaten so unterwegs ist. Aber die Messenger organisieren heute Kommunikation und Alltag für einen, ich würde sagen, Großteil der Gesellschaft. Jedenfalls in den entwickelteren Ländern. Ja, da gibt es zu jeder Kindergartengruppe, zu jeder Klasse irgendwie einen WhatsApp-Chat. Da gibt es einen Familienchat und noch einen Familienchat, wo dieser Onkel nicht dabei ist. Und dann gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Verwendungsszenarien. Ja, von man tauscht Inhalte aus, bis zu irgendwelche Links, bis zu Terminabsprachen, bis zu Abstimmungen und so weiter und so fort. Das heißt, Betriebssystem der Gesellschaft, glaube ich, ist keine übertriebene Formulierung, sondern im Gegenteil, Messenger sind Nervensystem der Kommunikation, ohne dass heute die Organisation von Gesellschaften regelrecht zusammenbrechen würde. Und ich sage jetzt gar nicht im Business-Kontext, da gäbe es relativ schnell, darauf sprechen wir auch noch rüber, relativ schnellen Ersatz, sondern im Alltag, im Persönlichen und irgendwo dazwischen. Ja, diese Mischung. Ja, und das ist für mich extrem eindrucksvoll.
Das finde ich sehr interessant, dass du jetzt so deine persönliche Geschichte erzählt hast, wie du Messenger früher gesehen hast und wie du es jetzt siehst, weil mir das ganz ähnlich ging, dass ich das auch ganz lange unterschätzt habe, auch als WhatsApp Ende der Nuller, Anfang der 10er Jahre so rasant gewachsen ist, habe ich das auch nicht so wahnsinnig ernst genommen, weil es auch nur auf den Mobilgeräten war und dann ich habe auch die Art der Kommunikation, wie mächtig das ist und wie wichtig das ist, wie wertvoll das für alle Menschen ist, unterschätzt. Und was ich auch unterschätzt hatte, ist, dass das natürlich dann nicht etwas ist, was dann mit einem Chat zwischen dir und mir zu Ende ist, sondern dass es sich weiterentwickeln kann, dass die, was ich schon vorhin schon gesagt habe, die Gruppenchats reinkommen. Die Gruppenchats bringen dann auch nochmal Netzwerkeffekte rein. Also es ist dann auch nochmal wertvoller, da zu sein, wo dann auch alle Freunde oder alle Bekannten sind. Und dann kommen ja auch noch weitere Funktionen dann noch dazu. Also ich kann jetzt sagen, ich glaube, dass meine komplette Familie, alle meine Verwandten auf WhatsApp sind und ganz viele von der älteren Generation nutzen auch WhatsApp-Status. Also wo wir dann die Instagram-Story machen, da machen sie dann den Status, wenn sie dann im Urlaub essen gehen und
das
so weiter.
Für diejenigen, die da vielleicht nicht so sattelfest sind, der WhatsApp-Status ist etwas, wo man allen Leuten mitteilen kann, was man gerade so tut oder nicht tut. Das ist im Prinzip die Tastentöne der 20er Jahre. Ja, also wer das benutzt, da erkennt man sofort, das ist eine ganz besondere Perspektive auf die digitale Welt. Elisabeth, völlig unabhängig von diesen verschiedenen Ansätzen der Plattformen, der Betriebssysteme, die Messenger ausmachen können, dein Fokus ist oft sehr ökonomisch. Du hast ja auch eben schon davon gesprochen, wie man mit Messengern den Vorteil ausnutzen kann, dass bei zum Beispiel Messages in den meisten Fällen eine extrem viel höhere Lesequote zu erzielen ist, als zum Beispiel bei E-Mails oder Newslettern. Was glaubst du denn, wie die wirtschaftliche Bedeutung von Messengern heute ist, was dieses Betriebssystem-Feature angeht, und in Zukunft, gerade auch in der Kombination mit künstlicher Intelligenz zum Beispiel, sich noch weiter ausformulieren wird?
Ich denke, dass die Grundhypothese ist, dass Produkte oder digitale Produkte am besten funktionieren, wenn sie ganz, ganz basic menschliche Bedürfnisse bedienen. Und die Messenger bedienen das menschliche Bedürfnis der Zugehörigkeit und der Kommunikation sowieso und auch der Gruppenzugehörigkeit. Und das ist ja in unserem Gehirn zum Beispiel auch ganz, ganz, ganz tief verankert. Also das ist einer der tiefliegendsten Needs, die wir haben, ist sicher zu sein, indem wir ein Teil einer Gruppe sind und somit nicht irgendwie Außenseiter werden und vom Säbelzahntiger gerissen werden. Und dieses Need wird eben in WhatsApp-Gruppen und so weiter bedient. So. Deswegen glaube ich persönlich auch, dass das der Grund ist, warum diese Messenger überhaupt so erfolgreich sind. Und die wirtschaftliche Evolution dieser Messenger ist meines Erachtens gegeben, weil die KI das Internet so voller Content ballern wird, dass keiner mehr so richtig da noch durchblicken wird. Das heißt, dass diese quasi fast 2 Milliarden Umsatz, die WhatsApp momentan mit der Business-Variante macht, sind natürlich lächerlich. Ich denke, das wird um ein Vielfaches wachsen. Es wird exponentiell wachsen, weil erstens Menschen eben zugeflutet werden durch Content und sich auf diese Messenger zurückziehen werden. Zweitens, ich denke, dass die Messenger die Social-Media-Plattformen ersetzen werden. Ich denke, es werden alle in Art Communities sich wiederfinden, was jetzt schon auf Telegram der Fall ist. Also dort gibt es einzelne Kanäle mit 70.000 Followern. Also das heißt, dieser Broadcasting-Effekt ist die zweite große Säule, denke ich. Das heißt, im Hinblick auf Medien, auf Journalismus, auf Politik werden Messenger auch wahnsinnig wichtig werden. Und dann natürlich ist dort auch das Nutzerverhalten, das heißt die Daten, die auf der einen Seite generiert werden, die bei denen vielleicht irgendwann jemand mitliest und so weiter, die sind außerdem hochrelevant. Also wie gesagt, dadurch, dass die Menschen auch ihr Intimstes in diesem Messenger teilen und die vermeintlich ja sehr privat sind, sind natürlich die Daten dort sehr, sehr, sehr relevant und authentisch. Ja, so ähnlich wie bei Reddit. Da sieht man ja auch immer die Menschen, die in den Subreddits Dinge schreiben, die sind ja hochmenschlich, deswegen sind die auch, die Reddit-Daten werden in den großen Large Language Models so viel gewichtet, also 7-fach von allen anderen. Und das Gleiche wäre auch anwendbar auf die Messenger. Das heißt, ich glaube, diese 3-4 großen Säulen, also das heißt, das kommerziell zu nutzen, das Ganze aus Politik- und Mediensicht sozusagen zu nutzen und dann das aus Datensicht zu nutzen, das wird so relevant sein. Man sieht ja schon die ersten Anfänge. Also es gibt große, ich glaube, OMR zum Beispiel hat große WhatsApp-Channels. Ja, ich werde immer wieder eingeladen zu anderen WhatsApp-Channels, in denen man Communities folgen soll. Noch ist es für mich nicht so relevant, ehrlich gesagt. Also ich bin froh um jede Minute, die ich nicht auf WhatsApp verbringen muss. Ich habe, glaube ich, momentan 731 ungelesene Nachrichten. Aber die Zukunft wird schon da stattfinden. Ne? Weil, wie gesagt, es ist zu schwer, alle anderen Kommunikationsstrahler irgendwie im Griff zu halten und auch dann Überblick zu bewahren. Also das ist so ein bisschen meine Sicht.
Bemerkenswert, dass du gesagt hast, 731 ungelesene Nachrichten einerseits und im Griff halten andererseits, weil was du beschrieben hast, geht mir ganz ähnlich. Ich habe eine ganze Zeit lang WhatsApp benutzt, in einer Weise, wie ich ganz am Anfang auch E-Mail benutzt habe, nämlich zumindest das hehre Ziel von Inbox Zero, ja, alle Mails gelesen zu haben. Bei Mails habe ich das extrem schnell aufgegeben. Naja, die Zahl der ungelesenen Mails bei mir, ich benutze hauptsächlich Gmail, die ist so groß, dass ich sie gar nicht mehr wirklich zählen kann. Das ist schon postanekdotisch, würde man fast sagen. Ist auch vollkommen klar, ich werde nie wieder Inbox Zero haben können, wenn ich nicht einfach alles wegschmeiße. Und das ist auch schon vor einiger Zeit bei WhatsApp passiert. Will sagen, ich habe schon eine ganze Reihe von ungelesenen WhatsApp-Nachrichten. Für mich übrigens eine des zentralen Features bei WhatsApp, wenn man die App einmal anklickt, dann geht dieser rote Kuller weg. Das heißt, es ist ein sehr entlastendes Gefühl. Es werden nur die neuen Nachrichten angezeigt. Inbox Zero, würde ich sagen, als wunderschöne Illusion. Was du beschreibst, Elisabeth, hat natürlich auch immer so ein Echo, das noch nicht ganz in Europa angekommen ist. Du hast gesagt, in den Anfängen, und das sehe ich in ganz vielen Bereichen. Und der Grund dafür, dass wir sagen können, in den Anfängen, der ist, Marcel, China. Du hast, das habe ich bei dir oft gelesen, von Anfang an nachverfolgt, wie zum Beispiel WhatsApp in der chinesischen Variante, nennt sich dort WeChat, ist gestartet als ein relativ simpler Klon, zu einem eigenen Universum hochgearbeitet hat.
Ja, genau. In China haben sie auch das gemacht, was du gemacht hast, Leapfrog. Die haben da ein paar Schritte übersprungen, die wir hier im Westen haben, und sind dann direkt zu einem mobilen Internet gegangen und dann zu so einer, wie man es nennt, Super-App. WeChat von einem Anbieter, der auch erst das chinesische ICQ gemacht hat und dann festgestellt hat, dass sich das nicht so gut übersetzen lässt auf das Mobile mit den Push-Nachrichten. Und daraufhin haben sie dann WeChat gestartet. Und in WeChat haben sie dann auch so kleine Mini-Apps eingeführt, die alle kleinen Geschäfte und großen Geschäfte dann da einrichten können. Und da können die Chinesen seit sehr langer Zeit quasi ihr komplettes Leben darüber regeln. Also nicht nur mit der Oma schreiben und den Freunden, sondern auch lokal einkaufen vom Tante-Emma-Laden um die Ecke, Versicherungen abschließen und weiß ich nicht, was da noch alles drin ist.
Es gibt seit einiger Zeit sogar die Möglichkeit, seinen Personalausweis, die in chinesischer Entsprechung des Personalausweises in WeChat zeigen zu können. Und es ist dort so aufgesetzt, dass es auch relativ unfälschbar ist. Das heißt, man braucht eigentlich nur noch das Smartphone, wo WeChat drauf ist, und eigentlich nichts mehr anderes.
Ja, und zwei Sachen, die auch noch da interessant sind. Zum einen, die meisten unserer Zuhörerinnen werden sicherlich auch Temu kennen, und die Temu-Mutter Pinduoduo hat auf WeChat angefangen. Also die ist auf WeChat groß geworden, ist dann da rausgewachsen, aber da ist das hergekommen. Und eine andere interessante Entwicklung da auch in China, dadurch, dass so eine App wie WeChat so wichtig ist, da ist es ja wirklich dann schon wirklich wortwörtlich Betriebssystem des Alltags, wo alles drin ist. Und das hat auch zur Folge, dass dann auch so zum Beispiel die Betriebssysteme nicht so wahnsinnig wichtig sind wie hier im Westen. Wenn man WeChat auf Android oder auf der chinesischen Version von Android hat oder auf iOS, und da können dann auch die Chinesen dann auch viel leichter dann von dem einen zum anderen wechseln. Hauptsache WeChat ist drauf.
Ja, und sie hatten vor allen Dingen WeChat als Payment. Das war also schon lange, bevor irgendwer sonst richtige mobile Payment-Systeme hatte. Hatte WeChat,
WePay,
ja. Ja, genau. Die hatten ein extrem gutes Payment-System. Nur wisst ihr, was mir mal passiert ist? Ich wurde irgendwann mal aus WeChat gebannt. Ich weiß nicht mehr, was es war. Und dann wurdest du geblockt. Und du konntest dich zu der Zeit nur wieder entblocken, wenn ein oder zwei User dich wieder re-verifizieren. Und das war derartig kompliziert, dass ich dachte, stell dir mal vor, du bist wirklich Chinese in China und du brauchst WeChat, um täglich zu überleben, weil deine Fahrkarten da drin sind, weil deine Krankenkassenkarte da drin ist, deine ID ist da drin. Das ist nicht mehr nur der Kita-Chat, sondern da ist halt dein gesamtes Leben eigentlich in einer Applikation. Und du kommst nicht mehr rein, weil du irgendwie ausgeloggt wurdest. Sehr problematisch, finde ich, wenn das halt so zentralisiert ist. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist mit dem Social Scoring, aber kann mir gut vorstellen, dass wenn du ein schlechtes Social Scoring hast, darfst du irgendwann nicht mehr auf WeChat sein. Und bei denen ist es ja auch so, dass eben der gesamte Commerce darüber geregelt wird. Also das ist, ich finde es auch im Hinblick auf Chinas eigentliche Gesinnung, finde ich es immer interessant, dass die einen so harten Fokus auf Commerce haben. Weil auch deren Social Media, ja, also wenn man sich die analog deren TikTok anschaut von ByteDance, ist ja ein anderes, also ähnliche Idee, aber trotzdem andere Applikationen, dann ist die getrimmt auf Commerce. Und bei uns ist es, ich will sagen, getrimmt auf Verdummung der Kinder, aber es ist auf jeden Fall getrimmt auf Engagement und irgendwie tanzende Videos und politischen Content und so. Aber dort eben halt knallhart geht's ums Verkaufen. Das ist bei WeChat ähnlich. Deswegen, ich finde es super interessant und ich denke, dass die Entwicklung sicherlich bei uns auch in die Richtung gehen wird.
Habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, was digitale Souveränität mit einem Fußballspiel zu tun hat? Für den FC Bayern München gehört beides fest zusammen. Denn das Spiel startet nicht erst mit dem Anpfiff und endet niemals schon mit dem Schlusspfiff. In einer digitalisierten Welt lauern die größten Gefahren oft im Verborgenen. Was passiert, wenn der Ticketshop unter der Last von Zehntausenden Anfragen zusammenbricht? Oder schlimmer? Was passiert, wenn ein Hacker die Kontrolle über kritische Infrastrukturkomponenten in der Allianz Arena erhält? Die sich daraus möglicherweise ergebenden Szenarien sind erschreckend. An einem Spieltag strömen rund 75.000 in die Allianz Arena. In dieser Position trägt der Verein eine immense Verantwortung, nicht nur für sportlichen Erfolg, sondern für die Sicherheit und das Vertrauen jedes einzelnen Besuchers. Für die Verantwortlichen des FC Bayern wie CIO Michael Fichtner ist die Sicherheit der Fans und der reibungsfreie Ablauf des Spieltags das A und O. Der FCB sieht sich der Sicherheit seiner Besucher verpflichtet. Primär unter diesem Blickwinkel betrachten die Verantwortlichen das Cyberrisiko an Spieltagen. Umsatzverluste durch Systemausfälle, Verschlüsselung von Daten stehen in diesem Moment hinten an. Es geht darum, einen sicheren und störungsfreien Besuch der Spieltage abzusichern. Diese Verantwortung ist für den FC Bayern eine soziale Verpflichtung und erfordert mehr als nur eine Standard-IT-Lösung. Sie erfordert absolute Souveränität und zuverlässige Sicherheit. In dieser entscheidenden Situation traf der FC Bayern München auf Unternehmen, die das wahre Ausmaß dieser Verantwortung verstehen und selbst leben. Als Teil der Schwarz-Gruppe, einem der größten Handelsunternehmen Europas, beziehungsweise als starke Marken von Schwarz Digits, wissen Stackit und XM Cyber, was es bedeutet, täglich für Millionen von Menschen da zu sein und Verantwortung zu übernehmen. Anstatt auf eine beliebige Tech-Lösung zu setzen, wählten die Bayern jemanden, der ihre Werte teilt und ihre Verantwortung mitträgt. Sie haben sich für digitale Souveränität und proaktive Sicherheit entschieden. Die Zusammenarbeit mit den Unternehmen basiert auf tiefem Vertrauen, dem gemeinsamen Verständnis und der Begegnung auf Augenhöhe. Der FC Bayern München setzt auf die souveräne Stackit Cloud und die Cyber-Security-Lösung von XM Cyber. Wie genau der Traditionsverein die Lösungen einsetzt, erfahrt ihr auf der Webseite von Schwarz Digits.
Ja, wir sind mittendrin in diesem Thema, wie Messenger zu einer Art Betriebssystem der Gesellschaft geworden sind. Wir, fürchte ich, müssen auch einen kurzen Schlenker machen in die Untiefen, in die dunklen Sphären dieser Entwicklung. Denn wenn wir von Telegram gesprochen haben, dann ist spätestens während der Pandemie deutlich geworden, dass nicht nur Telegram sich aus meiner Sicht auf sehr, sehr kluge Weise weiterentwickelt hat, wenn man das jetzt rein von der Plattform her betrachtet, sondern dass dort auch eine Vielzahl von Instrumenten entstanden sind, die einerseits Messenger und Social Media miteinander verschmelzen und andererseits aber geradezu ein Radikalisierungsmotor geworden sind. Dass wie Telegram heute wahrgenommen wird von vielen Menschen, dass wie man von der Forschungsseite drauf schaut auf Telegram und auch meine Wahrnehmung mit einer gewissen Digitalexpertise zwischen Social Media, Messengern, Plattformen und Gesellschaftsdynamik, die weist in eine nicht ganz so günstige Richtung. Und Telegram ist aus meiner Sicht eigentlich hauptverantwortlich für eine neue Form von Radikalisierung, Verschwörungstheorien und deren Verbreitung. Ja, das ist zumindest mein Stand spätestens seit der Pandemie. Wie seht ihr denn diesen ganzen Komplex, quasi die darke Seite von Messengern?
Die sieht man, glaube ich, bei Telegram tatsächlich am deutlichsten. Ne? Auch die Verbindung aus diesen Broadcast-Kanälen, die ja wirklich Broadcasts sind, ne, dass man das eine Person oder wer auch immer da Nachrichten sendet und es dann nur Reaktionen in Form von Emojis dann geben kann und das natürlich dann in einem Messenger-Umfeld, wo jede von diesen Inhalten aus diesen Schwurbler-Podcast-Kanälen dann auch weitergeteilt werden kann in den Gruppenchat mit meinen Freunden, dass er diese Verbindung, die das dann auch verbreitet dann entsprechend. Don DeLillo hat mal in einem Buch einen seiner Charaktere sagen lassen, dass die meisten Falschinformationen am Küchentisch verbreitet werden, also in Gesprächen mit der Familie. Also auch das war noch so vor Google und allem so, dass man auch nichts nachgucken konnte, wenn jemand was wissen wollte. Und diese Küchentisch-Dynamik hat man ja auch in den Gruppenchats, finde ich. Und es gehört zum Teil natürlich auch zur menschlichen Natur, ne? Dass man sucht Bestätigung zur Position und dann gibt es Kanäle, die genau diese Bestätigung dann auch bringen, also diese Funktionen. Und das hat Telegram schon als Plattform, also als technische Grundlage, haben sie das perfekt abgedeckt dann kommt natürlich dann auch noch verschiedene andere Sachen dazu. Der Gründer kommt aus Russland. Da ist auch noch mal so ein bisschen so nicht ganz klar, was da die Verbindung ist zwischen Telegram und Russland und so weiter. Aber allein von der technischen Struktur her hat das schon sehr viel begünstigt, was nicht nur positiv ist.
Ja, auf jeden Fall. Diese technische Struktur, die fängt damit an, dass Gruppen inzwischen 200.000 Menschen umfassen können auf Telegram. Kanäle können sogar unbegrenzt Abos haben. Das heißt, wenn man da jemanden abonniert, dann ist das in einer Größenordnung möglich wie bei wenigen anderen Broadcast-Kanälen und zur Diskussion. Bei 200.000 ist das ähnlich dabei. Und das muss man sagen, ist deswegen ein wichtiger Punkt, ist schon vor langer Zeit festgestellt worden, dass insbesondere Gruppen von Messengern Radikalisierung fördern können. Wir haben da Erkenntnisse aus Indien, was WhatsApp angeht. Wir haben da Erkenntnisse aus verschiedenen afrikanischen Staaten, Kenia zum Beispiel, wo untersucht worden ist, warum ist in bestimmten Bereichen Gewalt aufgeflammt, zum Beispiel vor Wahlen. Daraufhin hat zum Beispiel Meta angefangen, die Gruppengröße in bestimmten Bereichen zu begrenzen, ja, und auch die Weiterleitbarkeit von bestimmten Inhalten ein wenig zu begrenzen, weil so klar nachvollziehbar war, wie so Fake News verbreitet wurden, die am Ende zu Gewalt geführt haben. Bei Telegram war das nie so. Im Gegenteil, ein wichtiger Treiber der Radikalisierung ist, dass man bei Telegram eine ganze Reihe von Features hatte, die eigentlich, muss man sagen, genau darauf abgezielt haben, irgendwie so Randbereiche der Gesellschaft offen zu adressieren. Zum Beispiel die Nichtzusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden war bei Telegram ganz lange legendär. Und das zieht natürlich bestimmte Leute an, vollkommen klar. Gleichzeitig solche Features wie sich gar nicht drum zu kümmern, wer was wo wann schreibt. Über Jahre waren nur sehr, sehr wenige Inhalte, wenn überhaupt Inhalte, bei Telegram und in geschlossenen Gruppen sogar meines Wissens lange Zeit gar nicht, die von der Plattform genommen wurden. Ja, und wir reden hier von offenkundig in sehr radikaler Weise mehr oder weniger alle Gesetze des Planeten verletzende Inhalte. Das hat da ganz lange niemanden interessiert. Das ist ein bisschen besser geworden, aber nicht wahnsinnig viel besser. Und wir reden hier von Bedrohungen, Gewaltdrohungen, Mob-Aufrufen, den Inhalten, die man sich auch genau schon denkt, wenn man von strafbaren Inhalten redet. Und das sind alles Punkte, wo klar geworden ist, Telegram hat nicht nur eine dunkle Seite, sondern ist vielleicht die dunkle Seite der Messenger. Ich möchte aber auch hervorheben, dass Telegram eine bestimmte Zeit eine Art Technologieführer war, was die Weiterentwicklung von Messengern anging. Was ich zum Beispiel sensationell finde, ist, wie Telegram es irgendwann geschafft hat, dieses Gefühl, da passiert was, mit ganz vielen kleinen Features zu verbessern. Wenn du in der Gruppe bist, bei Telegram, und da schreibt irgendjemand anderes was, und es gibt Gruppen mit vielen Tausenden, Zehntausenden, wie gesagt, bis 200.000 Menschen, dann sieht man da diese 3-4 Punkte, die immer wieder so aufblinken, dass jemand gerade etwas schreibt. Und das Gefühl, dass du in der Gruppe bist, wo live irgendwas besprochen wird und genau jetzt schreibt, oh, Pauline schreibt wieder was, oh, da warte ich mal ab und ich kann jetzt schon drauf reagieren, das ist schon ziemlich, sage ich mal, aktivierend. Ja? Oder dass du mit einem Klick von einer einen Gruppe, in der du bist, in einem Kanal, den du bist, einen Inhalt in einen anderen teilen kannst. Das war bei vielen Messengern ganz lange unterentwickelt, zwischen Gruppen hin und her springen. Das ist bei Telegram groß geworden, dieses Feature. Ich weiß nicht, ob sie es erfunden haben, aber es ist groß geworden und während der Pandemie hat das dazu geführt, dass Menschen zwischen einem Dutzend verschiedenen Gruppen Inhalte quasi viral machen konnten. Ja, und das sind alles Punkte, die in diese darke Richtung eingezahlt haben.
Also es ist auch wieder eins der Gruppendynamiken bei Menschen sozusagen. Wenn andere anwesend sind, und das bei Tieren übrigens genauso, dann performen oder verhalten sich Menschen einfach anders. Es gibt so ein Experiment bei Sanyong, hieß der, und seinen Kollegen von 1969. Und das war ein Experiment, in dem er Kakerlaken hat Richtung eines Lichtes laufen lassen. Gemessen, wie langsam oder wie schnell die Kakerlaken laufen. Wenn er dann Kakerlaken in kleinen Glaskäfigen daneben gestellt hat, ist die Kakerlake je nach Schwierigkeit des Labyrinths, das die Kakerlake noch überwinden musste, dann entweder wesentlich schneller gelaufen oder ganz langsam gelaufen. Das heißt, analog, wenn Tiere, also selbst wenn es bei Kakerlaken so ist, ja, und bei Menschen ist es genau das Gleiche, wenn andere Menschen einen beobachten und die Aufgabe einfach ist, dann laufen wir wesentlich schneller. Und wenn es sehr komplex wird, dann haben wir Angst, Fehler zu machen und dann werden wir wesentlich langsamer. Aber das heißt, dass Menschen sich einfach anders verhalten in solchen Gruppenchats, ja? Also das heißt, sie versuchen möglichst kluge Antworten zu geben, möglichst schlau zu wirken oder eben diese sich selbst referenzierenden Circles irgendwann. Das heißt, es wird immer darker, was du gesagt hast. Und was bei Telegram im großen Stil passiert, das heißt, dass Menschen sehr dunkle Inhalte teilen, dass sie in wahnsinnig großen, unregulierten Gruppen quasi Meinungen schüren und so weiter. Das passiert im Kleinen auch in kleineren WhatsApp-Chats in Klassen. Und wenn man sich da mal wirklich anschaut, was irgendwelche Zehnjährigen übereinander, miteinander besprechen, das ist so brutal, ja, das ist so ein bisschen wie Lord of the Flies. Da denkst du dir wirklich, die fressen sich gleich gegenseitig auf. Also da werden Kinder ausgestoßen, gemobbt und so weiter. Und das ist einfach die dunkle Psychologie des Menschen. Und ich glaube, dass in unregulierten Räumen, eben, und das ist das, was Telegram letztlich bietet, findet das halt zuhaufe statt, ne? Und ich glaube, man muss das viel, viel besser regulieren und viel transparenter machen und es müsste viel bessere Regeln geben. Insbesondere, wenn diese ganzen Messenger noch viel größer werden, als sie jetzt schon sind.
Ja. Das wird, um jetzt aus dieser darken Seite mal in diesen positiven Aspekt wieder zurückzukommen, auch aus meiner Sicht deswegen geschehen, weil das Prinzip Chat, das Prinzip Messenger seit ein bisschen über 10 Jahren eine ganz eindeutige wirtschaftliche Relevanz entwickelt hat. Ich habe das zuerst begriffen, als Slack um die Ecke kam. Ja, Slack war vor über 10 Jahren so ein Überraschungssieger, wo niemand so richtig mit gerechnet hätte. Das Slack muss man sich vorstellen wie eine Mischung aus WhatsApp und Twitter, der alten Bauart innerhalb eines Unternehmens, für die wenigen Leute, die das noch nicht so mitgeschnitten haben. Aber da ist das Prinzip Messenger, das Prinzip Wissensverteilung, das Prinzip von bestimmten Gruppen, auch das Prinzip Hashtag, was in vielen Messengern ebenfalls funktioniert, da ist das businessseitig ausformuliert worden. Ich fürchte, dass Slack in sehr, sehr vielen Bereichen sich komplett verfranst hat. Ich habe Slack lange intensiv genutzt und irgendwann bin ich komplett davon abgekommen. Aber wir sehen die Business-Relevanz davon. Die Business-Relevanz auch in Zukunft, denke ich, wird noch zunehmen, weil Kollaboration auch und gerade mit KI immer größer wird. Und für mehr Kollaboration, erst recht so komplexe wie mit KI, braucht man auch mehr Absprache.
Ja, aber findest du nicht auch, dass Slack eins der besten sozusagen Betriebssysteme von Firmen geworden ist? Weil man konnte nämlich bei Slack riesengroße Dateien hin und her schicken. Damals war das bei WhatsApp noch nicht der Fall. Man konnte anrufen. Es gab Integrationen mit Produktivitätstools wie Monday zum Beispiel. Also ich finde Slack phänomenal. Und auch als Unternehmensseite, ja, die haben Product-led PLG gemacht, also Product-led Growth. Das heißt, die haben ein Produkt gebaut, was einfach so gut war, dass sich die Leute von alleine angemeldet haben. Und das ist auf B2B-Seite normalerweise ziemlich schwer, dass du diese Strategie fährst und dann so erfolgreich bist. Also ich finde, Slack ist tatsächlich eins der besten Produkte der letzten 10 Jahre. Oder?
Ja, wie seht ihr das? Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe im Prinzip bei mir, das ist vielleicht ungerecht, weil ich ADHS habe und das dann in sehr unangenehme Sphären reingehen kann. Aber ich habe im Prinzip bei mir, das nenne ich den umgekehrten Darwinismus. Ja, das Darwin-Prinzip, das umgedrehte Darwin-Prinzip. Da schaue ich auf Tools und schaue mir an, wie gut haben die sich denn bei mir durchgesetzt. Ja, und nicht gar nicht, wie intensiv verwende ich sie, sondern haben sie es geschafft, bei mir durchzudringen. Und das ist ein bisschen eine ungerechte Betrachtungsweise. Mag sein, aber tatsächlich hatte ich einen Peak der Slack-Nutzung. Irgendwie 8, 9, nicht 10, aber so wirklich eine hohe einstellige Anzahl von Slack-Projekten. Und das ist irgendwann relativ schnell wieder zusammengesackt mit einer viel zu krassen Überladungsstrategie von Slack. Slack wollte irgendwann einfach alles gleichzeitig sein. So hatte ich den Eindruck. Und haben noch das allerletzte komische Plugin mit dazu geholt und noch die allerletzte Verbindung zu XYZ mit reingebaut. Und irgendwann war mir es so mächtig und so schwer verständlich, ehrlicherweise auch, dass ich gar nicht mehr genau wusste, wie kann ich denn jetzt was, wo, hier kann ich von der einen Gruppe das zugreifen, dann klicken die da drauf, nee, habe ich keinen Zugriff, wie mache ich denn jetzt den Zugriff? Also das sind so viele unterschiedliche Aspekte, die Slack irgendwann bedienen wollte, dass es aus meiner Wahrnehmung raus ist. Ich benutze es inzwischen tatsächlich nicht mehr.
Wenn man relativ frei arbeitet, dann brauchst du es natürlich nicht, aber wenn du mit 80, 90 Leuten zusammenarbeitest und mit denen irgendwie verschiedene Channels organisieren musst und so, dann brauchst du ja irgendeine Form von Struktur. Und da ist Slack tatsächlich, finde ich, eins der besten. Aber alleine, also weißt du, wenn du selbstständig bist und wenn du Projekte machst und natürlich auch mit 10, 15 Leuten zusammenarbeitest, ist das noch was anderes, als wenn du halt in großen Gruppen unterwegs sein musst, in denen du eben diese Abläufe auch brauchst, oder? Ja. Oder Marcel, nutzt du das? Also nutzt du Slack?
Manchmal für Projekte, also ähnlich wie bei Sascha als Selbstständiger, dass ich dann als Externer dann in Slack-Kanälen dann drin bin und ich sehe das schon, dass das als interner Messenger in Organisationen sehr viel sinnvoller und praktischer ist, als alles per E-Mail zum Beispiel zu machen. Aber das Interessante finde ich, dass das ja auch etwas, wir agieren, interagieren ja sozial auf diesen Apps und diesen Diensten. Und das bleibt ja nicht immer gleich. Und es ist ja schon interessant, das zu sehen, als Slack damals aufgekommen ist, haben sie sich auch als E-Mail-Killer verkauft. Und die Leute, oh ja, ich werde immer mit E-Mails zugeschüttet, Slack viel besser. Aber wenn sich das Verhalten der Leute, die mit mir zusammenarbeiten und sich mein Verhalten nicht ändert, dann füllen wir halt das Gefäß Slack so weit auf, bis wir auch dann davon überfordert sind und haben ungelesene Messages. Und das kann ja dann, glaube ich, ein bisschen gemindert werden von dem Service. Aber da gehört halt auch dazu, wie man sich dann verhält oder wie man das dann benutzt.
Und an dieser Stelle eine kurze Unterbrechung allein von mir. Warum kommt jetzt dieser Teil, wenn wir über Messenger reden? Dann gibt es einen besonderen darunter, aus Sicht dieses Podcasts jedenfalls. Denn dieser Podcast entsteht ja in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits, dem Digitalarm der Schwarz-Gruppe. Und Schwarz Digits hat im Portfolio zum Beispiel nicht nur Cloud-Anbieter wie Stackit, sondern hat sich auch an einer Kommunikationsplattform beteiligt, nämlich Wire. Und weil wir ja gleichzeitig ganz transparent und aber auch liebevoll mit Schwesterprojekten sein möchten, folgt hier ein kurzes Porträt von Wire. Was ich allerdings nicht machen würde, wenn Wire irgendwie komisch wäre. Schon lange vor diesem Podcast und auch lange vor Schwarz Digits Beteiligung an Wire hatte ich ein persönliches Erlebnis mit der Plattform und das war so symptomatisch, dass ich das hier an den Anfang stellen möchte. Und zwar 2016. Und zwar ging es um die EU-Digitalcharta. Damals auf Einladung von Giovanni Di Lorenzo, der Zeitstiftung und dem damaligen EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz von der SPD, die Älteren werden sich vielleicht erinnern, wurde genau daran gearbeitet, an der EU-Digitalcharta, mit noch einer Handvoll prominenten und sachkundigen und überhaupt ganz tollen Menschen. Und wie immer am Anfang von Projekten von Digitalleuten gab es eine endlose und zähe Diskussion über Tools. Die beliebte Tool-Diskussion. Dann aber plötzlich die Einigung, nämlich Wire. Wire also als Messenger, der aber eigentlich noch ein bisschen mehr kann als Messenger. Die Gründe damals waren ganz eindeutig natürlich der europäische Ursprung bei der EU-Digitalcharta, aber auch Sicherheit plus Usability, diese ziemlich unaufdringliche Gestaltung, die sah so gar nicht nach irgendwie diesem klassischen deutschen Ingenieurs-Excel-Getöse aus, sondern es war ein Design, das sich sehen lassen konnte. Wir haben damals aber schon gemerkt, natürlich ist der Messenger in Zweifel eine politische Wahl. Was genau ist Wire? Wire ist eine sichere Kommunikationsplattform für Messaging, Anrufe, Videokonferenzen und Datentransfer. Dazu kommen solche Funktionen wie Gruppen oder Channels, die irgendwo zwischen Social Connection und Arbeitsplattformen benutzt werden können. Wire ist Open Source mit den höchsten Sicherheitsstandards, in Europa gehostet und durchgehend Ende zu Ende verschlüsselt. Und obwohl es Open Source ist, sieht es gut aus und man kann im Chat trotzdem auch Emojis benutzen. Man lacht dann vielleicht, aber ja, das ist tatsächlich viel weniger selbstverständlich, als man vielleicht glaubt. Wire funktioniert als europäische, hochsichere, gut selbstkontrollierbare Alternative, zum Beispiel zu Slack oder zu Teams. Man kann, wenn man möchte oder muss, als Unternehmen die Software sogar auf Servern vor Ort hosten, on-premise also. Es gibt einen europäischen Kontext, der natürlich eng mit der digitalen Souveränität zusammenhängt. Wire ist nicht nur ein Produkt aus Europa, sondern hält natürlich schon allein deshalb die Regulierung sehr speziell und präzise ein. Wir hatten, auch da erinnern sich vielleicht einige noch, ab 2013 eine sehr große Snowden-Debatte, was Sicherheit und Nichtüberwachbarkeit angeht. Und natürlich galt und gilt das insbesondere auch für Messenger. Wir erinnern uns ja vielleicht, dass im letzten Jahr ein paar Bundeswehroffiziere zufälligerweise bei einer Videokonferenz abgehört wurden und das wurde dann veröffentlicht. Das ganze Thema Chat- und Call-Sicherheit ist also alles andere vom Tisch und damit auch die Relevanz, wo steht der Server? Was ist da eigentlich für eine Jurisdiktion dahinter? Welchem Recht unterliegt im Zweifel die Anwendung? Die Kommunikationsbasis von Messenger ist so groß, die Macht, die dahinter steht, ist so umfassend, dass es definitiv eines der wichtigsten Themen für digitale Souveränität ist. Wo genau kommunizierst du und ist das so sicher, wie du hoffst? Wenn wir von der Sicherheit und der technischen Grundhaltung sprechen, dann fängt das damit an, dass Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Standard sind. Das bedeutet, selbst für Wire als Unternehmen sind die Chats nicht lesbar. Die Zielsetzung ist Kommunikationsschutz für Gruppen, für Teams, für Organisationen. Und da gibt es natürlich einige. Signal zum Beispiel ist auf technisch ebenfalls ziemlich hohem Niveau, richtet sich aber viel eher an Endkunden. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Herausforderungen, eher so aus Nerd-Perspektive. Multi-Device End-to-End-Verschlüsselung ist nicht technisch trivial, um es vorsichtig zu sagen. Wenn man dann auch noch vernünftige Dokumentenlösungen haben möchte, dann kann das ganz schnell in hyperkomplexe Sphären gehen. Bei Wire liegt der Fokus viel eher auf einer nachvollziehbaren Architektur statt auf einer wahnsinnig großen Funktionsfülle, weil von Anfang an auch die professionelle Nutzung das Ziel war. Gleichzeitig gibt es eben sehr umfassende Möglichkeiten, das in kontrollierten Umgebungen zu nutzen, zum Beispiel dann eben auf den eigenen Servern. Und da gibt es etwas, über das ich schon häufig nachgedacht, häufig diskutiert habe und ich denke, den meisten Leuten, die hier zuhören, geht es ähnlich. Nämlich, wie viel Sicherheit ist eigentlich alltagstauglich, ohne den Betrieb zu erschweren. Weil ganz ehrlich, wir kennen alle die EDV-Leute, die einen gigantischen Tresor um jede Anwendung schnitzen könnten. Und da würde dann niemand reinkommen, aber eigentlich dann noch nicht mal diejenigen, die es sollen. Will sagen, es gibt ein zu viel und ein zu komplex an Sicherheit. Da braucht man eine Balance. Und das wiederum führt direkt zum nächsten Punkt. Und das ist die Gestaltung, die Nutzung, die Features, die dabei sind und auch so ein bisschen die praktische Erfahrung. Die Gestaltung, da muss ich ehrlicherweise sagen, als ich 2016 Wire benutzt habe, um dort die EU-Digitalcharta zusammen zu diskutieren, da war der größte Vorteil das menschenwürdige User-Interface. Das ist für Anwendungen aus Europa nicht selbstverständlich. Und tatsächlich ist dieses Gefühl, da ist eine App, für die brauche ich nicht erstmal eine 300-seitige Betriebsanleitung, um überhaupt zu verstehen, was los ist, ein sehr essentielles. Denn am Ende ist Usability auch ein Sicherheitsaspekt. Einfache Bedienbarkeit führt dazu, dass Leute seltener Fehler machen, die im Zweifel sicherheitsrelevant sein können. Deswegen ist dieser sehr fokussierte Anwendungsbereich eigentlich auch ein Vorteil, zusammen mit Features wie Chats, mit allem, was man so braucht, sogar inklusive Anbindung an Giphy für die Generation GIF, oder sollte ich hier an dieser Stelle GIF sagen, Videochats für bis zu eine Schrillion Leute oder so, oder waren es 300? Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Channels natürlich, davon habe ich schon gesprochen. Das geht so in die Richtung von Slack mit ganz ähnlichen Funktionen und eben Ordner mit Datenablagerung. Meine eigene Nutzungserfahrung mit Wire war geprägt von einer starken Funktionalität, von dem Gefühl, dass da das User Interface, User Experience essentiell ist und großgeschrieben wird. Und dass es einigermaßen unaufgeregt funktioniert. Für mich ist Wire ein Beispiel, wie ein europäisches Softwareprodukt eben auch aussehen kann. Und wenn sich jetzt jemand dafür interessiert, vielleicht einfach mal mit dem eigenen Unternehmen oder der eigenen Institution oder dem hochsicheren Kegelverein mal zu schauen, ob Wire etwas ist oder nicht, dann geht das ziemlich leicht auf einer gar nicht mal so schwer zu erratenden Website, nämlich wire.com. Have fun trying. Jetzt ist dieser Punkt der digitalen Souveränität ein viel besprochener. Wir haben eben in sehr umfangreicher Weise von der großen Macht und den großen Chancen von Messengern und dem ganzen Prinzip Messenger gesprochen. Wir leben in einer Welt, wo auf der einen Seite China als Diktatur die wesentlichsten Instrumente vorgestellt hat. So ist es halt auch im Messenger-Bereich gewesen. Und auf der anderen Seite mit Amerika eine zwar Demokratie, die aber, man weiß es nicht genau, sich in unterschiedliche Richtungen entwickeln könnte, auch was Digitalisierung angeht, auch was die digitalen Konzerne angeht. Die Frage, Elisabeth, wie groß ist bei der digitalen Souveränität eigentlich dann am Ende die Relevanz vom Prinzip Messenger? Was glaubst du, sind wir irgendwann gezwungen, messengerseitig auf Plattformen, auf Alternativen auszuweichen, die eben nach den Regeln der digitalen Souveränität jetzt in Europa spielen?
Ich denke, das wird sehr schwierig und das ist eine komplexere Frage, weil ich glaube auch, dass zum Beispiel die Distribution der KI-Tools über die Messenger stattfinden wird, weil, wie gesagt, ich glaube, dass die Messenger das Herzstück von unserer gesamten Digitalisierung sind, unseres digitalen Lebens und noch mehr sein werden, wie es in China jetzt schon ist, nur noch 10-mal so breit. Und wenn wir uns angucken, was gerade mit WhatsApp und Meta passiert ist. Also WhatsApp hat gerade die Schnittstellen zu ChatGPT und Copilot rausgeschmissen zum Anfang nächsten Jahres, die vorher Leute genutzt haben, um direkt mit ihrem Chatbot zu sprechen. Das heißt, der Chatbot hatte eine 1-800-Nummer und du konntest deinem Chatbot, also deinem ChatGPT, direkt schreiben über WhatsApp und eben das Gleiche für Copilot. Dann hat Meta die Terms and Conditions gerade geändert. Was bedeutet, dass zum nächsten Jahr man nur noch die Meta-AI, also der kleine nervige blaue Ring, mit dem keiner spricht, den ich kenne, nutzt. Tatsächlich ist Meta AI, also dieser kleine blaue Ring, in den letzten 12 Monaten um 105% gewachsen, was ich auch erstaunlich finde. Aber was wahrscheinlich überwiegend daran liegt, dass es eben so tief integriert ist in WhatsApp. Ich denke, dass die Souveränität dann schwer zu erreichen sein wird, wenn diese Messenger-Dienste eben auch den Zugang zur KI quasi kuratieren. Wenn wir eine europäische Lösung haben, dann muss diese europäische Lösung eben auch ebenfalls so tief integriert ein Chatbot, ein KI-Chatbot dahinter stehen haben, der genauso performant und potent ist wie die gesamten amerikanischen Modelle. Weiß ich nicht, ob das in der nächsten Zeit passieren wird, aber das wäre quasi Grundvoraussetzung für den Erfolg. Aber dazu muss man auch sagen, das ist, denke ich, eher ein Thema der nächsten Generation. Gen Z oder Gen Alpha, die jetzt kommen und weniger quasi unser Thema. Die Souveränität in dem Kontext zu behalten, wird super schwierig werden.
Wobei ich schon auch sehe, dass jetzt mit Wire ja ein Angebot da ist, was sich durchaus auch an Unternehmen und Institutionen richtet, die halt eine gewisse Verantwortung haben. Ne? Und diese gewisse Verantwortung, wir leben in sehr, sehr harten Zeiten, was Angriffe angeht. Da muss man gar nicht bis nach Russland schauen oder bis nach China schauen. Da kann man einfach so Cyberkriminalität sich erstmal angucken. Und auch da gibt es eine Vielzahl von Bereichen, wo ich sagen würde, der Ansatz von Wire so als eher Enterprise-fokussierte Kommunikation. Natürlich braucht man dann KI, da gebe ich dir recht. Ich glaube aber, dass die Basis für mich eher eine Form von Sicherheit ist, die halt früher oder später eine Frage der digitalen Souveränität ist. Sicherheit insofern, als dass du Gruppencalls haben kannst, als dass du Chats und Austausche haben kannst, die bei Unternehmen auf gar keinen Fall in die Öffentlichkeit kommen sollen. Ja, also wo vollkommen klar ist, A, europäische Server sind nicht ganz irrelevant und B, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist wichtig. Das sind so alles Punkte, wo ich sagen würde, natürlich entscheidet sich daran nicht, ob das 10 Millionen, 20 Millionen, 100 Millionen Menschen nutzen. Aber daran entscheidet sich schon, ob man früher oder später, naja, ausgeliefert ist oder nicht. Oder siehst du es anders, Marcel?
Ich würde aus Nutzersicht da noch einen anderen Aspekt reinkommen. Zum Teil sehe ich das schon ähnlich, wie Elisabeth das sagt, aber wenn wir jetzt das ganze Bündel an Funktionen bei WhatsApp zum Beispiel anschauen, dann ist das etwas, das kommt erstmal von der Kommunikation und dann habe ich ja zum Beispiel jetzt, mein Elfjähriger nutzt WhatsApp, um mit seinen Freunden zu kommunizieren, aber es ist für mich und auch für die anderen Eltern schon problematisch, was da noch an anderen Funktionen drin ist. Und da hast du ja zum einen natürlich dann noch die Communities und die Podcast-Kanäle, dass sie dann auch da dann ihren YouTubern folgen können. Und da habe ich dann nicht so die Kontrolle, dass ich sagen kann, okay, das ist jetzt nur die App, die ich meinem Kind freigebe, wo es mit seinen Kindern, mit den anderen Freunden und Freundinnen dann spricht. Und da kommt auch Meta-AI dann auch noch mit rein. Das ist dann dieser Messenger, wo dann auf einmal mein Kind KI benutzen kann, wo ich gar nicht weiß, was kommuniziert es damit, wie gut ist das? Und da würde ich schon eher sagen, dass es auch Situationen gibt oder Umstände oder Nutzerinnenperspektiven, wo es auch ein Vorteil ist, dass ein Messenger einfach nur ein Messenger ist und nicht unten noch so ein Bubble, wo man dann auch noch die KI drin hat, weil ich gar nicht möchte, dass mein Kind vielleicht jetzt unbeaufsichtigt mit einer KI kommuniziert oder Broadcast abonniert oder wie auch immer, sondern einfach nur eine normale, in Anführungszeichen, digitale Möglichkeit hat, mit den Freunden zu kommunizieren.
Oder ganz simpel ein Unternehmen, wo man sagt, nee, also unsere Sicherheit oder die Sicherheit der Daten, die wir über die Messenger austauschen und auch die Macht von dem, was in Messenger zu finden ist, ist so groß bei uns, dass wir schon aus Prinzip eigentlich nur Open-Source-Anwendungen mit dabei haben wollen. Ne? Wo also übersetzt der Quellcode öffentlich ist, wo man von außen, wenn man möchte, nachvollziehen kann, was, wo, wie, zu welchem Zeitpunkt, womit passiert. Ja, und das ist jetzt aus meiner Sicht für ein paar Unternehmen schon kriegsentscheidend und apropos kriegsentscheidend, ja erst recht in dem Moment, wo wir nicht mehr Unternehmen haben, sondern Institutionen, die wie, sagen wir mal, die Bundesregierung, die Bundeswehr oder wie auch immer, regelmäßig angegriffen werden. Dann kann das schon sehr, sehr entscheidend sein, ob man nachvollziehen kann, was da im Hintergrund passiert. Ja, und so wahnsinnig viele Open-Source-Plattformen, die einigermaßen vernünftige Messenger-Experience geben, gibt es jetzt auch nicht, ne? Vorsichtig gesagt.
Aber ich finde, was Marcel sagt, ist, das ist sehr wahr, ne? Dass die Kinder, also gerade bei den Kindern, das ist meines Erachtens ein Riesenproblem, dass die eben in diesen, also je mehr die Messenger-Dienste beladen werden und vielleicht auch, wie du gesagt hast, Sascha, analog zu Slack, ja, irgendwann gibt es so viele Funktionalitäten und Integrationen und auch Shortcuts, dass man wieder den Überblick verliert und das System wird zu komplex. Aber das ist natürlich nicht für Kinder geeignet. Und Kinder sollen auch nicht immer, also die gerade das Sammeln von Daten von Kindern und das Sammeln von Verhalten, das ist ja noch fast wichtiger. Wenn man das ausschließen könnte und die Kinder eben tatsächlich nur in einem relativ geschützten Bereich miteinander kommunizieren könnten. Und das ist ja trotzdem deren Grundbedürfnis, ne? Also die Kinder machen zum Teil parallel ihre Hausaufgaben. Das heißt, die rufen sich dann per WhatsApp-Call an, alle stellen ihr iPad dann vor den Schreibtisch und machen ihre Hausaufgaben. Und wenn sie eine Frage haben, dann fragen sie eins der drei anderen Kinder, die in der Gruppe da sind gerade. Und wenn man das irgendwie über lokale Anbieter lösen könnte, die nicht die Daten sammeln und die europäisch sind und vielleicht auch unter die europäische Gesetzbarkeit fallen, dann ist das sehr begrüßenswert. Also solange das funktioniert und solange das gut läuft, ist das doch die eigentliche Lösung.
Ja, auf jeden Fall. Das ist dann halt dieser Aspekt der digitalen Souveränität, wo es ja schon die eine oder andere Person gibt, die sowas sagen würde wie, WhatsApp aus einem Reich von Mark Zuckerberg, der bekannterweise alle möglichen Instrumente benutzt, um Leute dazu zu bringen, möglichst intensiv seine Produkte zu nutzen und gleichzeitig ziemlich genau sich anschaut, wie man Daten werbeverwerten kann. Das ist für meine Kinder nicht so geil. Also auch da gäbe es Ansätze, wo man sagt, so ein Prinzip wie bei Wired, was für digitale Souveränität, Daten bleiben in Europa, werden nicht werbeausgewertet. Dass wir diese Ebene angehen, das könnte schon eine gute Alternative sein. Dieser kleine Bogen, den wir geschlagen haben zu Wire aus dem Hause Schwarz Digits, den möchten wir jetzt mal zu einem vorläufigen Ende führen und uns mal genauer anschauen, wie die Zukunft von Messengern aussieht. Denn ich glaube, das hast du ein paar Mal angedeutet, Elisabeth, dass wir am Beginn sind von der Art und Weise, wie Messenger die digitale Welt prägen können. Wir hatten schon ein paar Mal so Ausblicke, aber um vielleicht dieses Zukunftsthema einzuläuten, ich halte es überhaupt nicht für einen Zufall, dass die neue große KI-Welle ausgelöst worden ist durch ChatGPT, was ganz eindeutig schon im Namen so eine Chat-Referenz hat, weil der Chat zwischenzeitlich quasi die digitale Variante des Interfaces geworden ist, das wir am häufigsten benutzen, nämlich das Gespräch. Das machtvollste Kommunikationsinstrument aller Zeiten ist das Gespräch und der Messenger ist nichts anderes als eine digitale, multifunktionale Gesprächsplattform.
Und um den Bogen zum Anfang der Folge zu spannen, ChatGPT hat jetzt vor ein paar Tagen in den USA Gruppenchats eingeführt, sodass man dann gemeinsam mit der KI dann, weiß ich nicht, Fernseher recherchieren kann oder was auch immer man da gemeinsam dann da macht.
Nicht nur in den USA, sondern sogar auch in Deutschland, wenn man die 200-Euro-Variante hat. Ist auch für die 200-Euro-Variante ist es auch in Deutschland ausgerollt. Sage ich jetzt mal so ganz, habe ich gehört von Freunden.
Hast du gehört?
Hör auf zu flexen. ChatGPT beziehungsweise in Kombination mit Microsoft wird sicherlich mit Meta, also WhatsApp, um die Vorherrschaft in den digitalen Plattformen kämpfen, weil beide haben KI-Produkte, also beide haben Foundational Models, LLMs, sehr performante, und beide haben Chats beziehungsweise Messenger-Systeme. Und beide werden versuchen, das digitale Operating System der Menschen, der Gesellschaften und der Firmen zu werden. Und eben eine Art WeChat aufzubauen, das aber über alle Bereiche geht. Und man sieht das ja auch bei ChatGPT, dass die einzelnen Geschäftsverticals angreifen, wenn man so möchte. Also 3 Tage vor Black Friday haben sie den Einkaufsassistenten gelauncht. Das heißt, dass man direkt aus ChatGPT bezahlen kann und einkaufen kann. Perplexity im Übrigen auch. Die hatten dann einen Tag vorher eine PayPal-Integration. Und das heißt, das ist dann Vertical Nummer 2. Nummer 1 war ja Erwachsenen-Content, wenn man so möchte. Also Sam Altman sagte dazu ja, dass man Erwachsene Dinge machen lassen kann. Das ist natürlich auch sehr lukrativ. Das heißt, Shopping, also Commerce ist sehr attraktiv und gewinnbringend. Dann Erwachsenen-Content ist sehr kommunikativ, sehr gewinnbringend. Und so decken die Vertical für Vertical langsam ab. Also für mich sieht es auch so ein bisschen aus, als ob die versuchen, ihre Nutzerzahlen und Umsatzzahlen sehr, sehr proaktiv hochzubringen, entweder weil sie entweder ein IPO anstreben oder eben eine Finanzierungsrunde brauchen. Aber das ist letztlich, wo sie hinwollen. Also ich denke mal, dass ChatGPT wird sicherlich der nächste Bereich wird Health sein, weil das auch eine riesen Usage hat. Dann diese persönlichen Chatbots hat also einen wahnsinnigen Bedarf und Gebrauch. Also wir sprachen ja in einer der Folgen darüber, ich glaube 72% aller amerikanischen Teenager haben romantische Beziehungen mit Chatbots. Das heißt, diese ganzen, die werden systematisch unser gesamtes Leben aufrollen und das Gleiche passiert eben bei der Konkurrenz, ja, also bei Meta, bei WhatsApp, bei der Mutter von WhatsApp und so weiter. Und es bleibt abzuwarten. Ich bin ganz froh, wenn ich ehrlich bin, dass es immerhin noch Konkurrenz gibt und dass es nicht wie in China nur eine Plattform gibt, die das macht und aufrollt, sondern dass die beiden eben um die Nutzer buhlen. So, das heißt, am Ende ist es natürlich ein Mehrwert für uns, für den User, aber es ist trotzdem, also wir brauchen dringend europäische Lösungen, um da A, unsere Souveränität zu bewahren und B, auch ein bisschen die Hoheit über unsere eigenen Daten, denke ich.
Ich finde es sehr interessant, Elisabeth, wie du immer wieder auf eine bestimmte Form von Konvergenz zu sprechen kommst, Überschneidung von dem Prinzip Messenger, dem Prinzip Chat und künstlicher Intelligenz, auch gerade in Richtung Commerce, also Handel. Die Frage, die sich mir stellt, wenn wir so die Zukunft von Messengern betrachten, dann glaube ich, könnte es eine Verschiebung geben. In den letzten 10 Jahren war sehr deutlich spürbar, wie Messenger und soziale Medien sich ineinander verschränkt haben. Ja, teilweise bis hin dazu, dass sowas wie Telegram oder sowas WhatsApp, in China übrigens WeChat in ganz extremer Form, Kanäle waren, wo Leute abonniert wurden, die dann irgendwann relevanter geworden sind als sowas wie Instagram oder TikTok. Unter anderem deswegen, weil wenn man viele Nutzer hat, die einen abonniert haben in einem Messenger, da sind die Klickraten und die Interaktionsraten unendlich viel höher. Ja, gleichzeitig gibt es da mehr Unwägbarkeiten und es ist gar nicht so leicht, sich eine große Followerschaft auf WhatsApp aufzubauen, weil die Leute da schon so ein bisschen picky sind. Die wollen jetzt nicht jedem folgen auf WhatsApp. Ne? Das sind so bestimmte Verschiebungen, die da stattfinden. Ich glaube aber, dass die nächste Verschiebung eine ist, die KI-seitig funktioniert, weil das Prinzip Messenger und das Prinzip KI-Chatbot aus meiner Sicht intensiv miteinander verschmelzen. Ich glaube nicht, dass man heute schon verlässlich vorhersagen könnte, wo das am schnellsten wirksam wird. Mein Educated Guess ist tatsächlich auch, dass das irgendwas mit Commerce zu tun haben könnte, dass das aber auch in anderen Bereichen stattfinden könnte. Ich glaube allerdings, dass wir ein Detail kennen seit dem 6. Oktober 2025 bei ChatGPT. Da kennen wir ein Detail, das darauf hindeutet, wie das Prinzip Messenger schon ganz bald verschwimmen wird mit dem Prinzip generative künstliche Intelligenz oder Chatbot. Und das ist bei der Vorstellung von Apps auf ChatGPT von OpenAI. Das ist am 6. Oktober passiert. Da haben sie sich vorgestellt, wie die App-Economy, eine der größten Transformationen der letzten 20 Jahre, ja, das ist im Prinzip eine Vielzahl von gigantischen Unternehmen, eigentlich nur noch über ihre Apps funktionieren. Ja, ihre Website ist auch vielleicht hier und da mal im Gespräch, aber eigentlich über Apps. Und diese App-Economy, die Welt durchgerüttelt hat, die das Smartphone zum Kristallisationspunkt des digitalen Kapitalismus gemacht hat, die Dinge hervorgebracht hat, wie eine Vielzahl von Apps, die unser Leben gestalten, von Tinder über meinetwegen zuletzt Temu bis hin zu solchen Apps wie Instagram, über das Sozialleben von vielen Menschen organisiert wird, dass die App-Economy Eingang findet in die KI-Welt mit Hilfe von Prinzipien von Messengern. Was meine ich konkret? Am 6. Oktober 2025 hat ChatGPT vorgestellt, wie sie Apps in ihre Welt integrieren werden. Und das fand ich so genial. Das hatte fast schon so ein bisschen Telegram-Verdacht, ehrlicherweise. Denn ChatGPT wird in Zukunft, wenn jemand einen Dialog macht mit so einem Chatbot, innerhalb dieser ganz normalen Antwort, die so als Schrift daherkommt, einfach vorschlagen, dass man eine App mit einem Klick installieren könne, wenn diese App das Problem, was man in der Frage behandelt hat, besser lösen kann als ChatGPT selbst. Hört sich ein bisschen verstelzt an, heißt ganz konkret, wenn ich irgendwann mal meinen Chatbot, nehmen wir hier ruhig ChatGPT, frage, gibt es eine Wohnung in der Münchner Innenstadt im 60 Quadratmeter unter 2000 Euro kalt? Dann wird natürlich der Chatbot zuerst lachen und sagen, nee, du träumst, das ist ja wie ein Einhorn. Aber wenn man dann mit dem Preis nach und nach hochgeht, dann wird irgendwann klar, ChatGPT kann diese Frage nicht so gut beantworten wie zum Beispiel eine ImmoScout-App, sagen wir mal eine ImmoScout-App. Und dann schlägt ChatGPT selbst vor, hey, du kannst hier die ImmoScout-App installieren mit einem Klick und dann hast du Zugriff auf die Inhalte von ImmoScout über den Messenger-artigen Chatbot, mit dem du eh den ganzen Tag sprichst. Und ich glaube, dass das die Art und Weise ist, wie die App-Economy Eingang findet in die KI-Welt. Und dann hast du irgendwann so ein Dutzend, zwei Dutzend, drei Dutzend, x, wie dann irgendwann auf dem Smartphone, weiß gar nicht, wie viele Apps du auf dem Smartphone hast, hast du eine Vielzahl von Anwendungen innerhalb dieser Chatbot-Messenger-KI-Welt, mit der du eigentlich ein neues Interface in die gesamte digitale Sphäre einrast. Und ich glaube, dass das die Art und Weise ist, wie Messenger und KI und Chatbots und die nächste Form von App-Economy miteinander verschmelzen werden. Und irgendwann sogar so, dass du es gar nicht mehr merkst. Oder wie das Prinzip Mini-App, dass du noch nicht mal was installieren musst, sondern dass ChatGPT einfach einen Vertrag macht und sagt, wann immer jemand von kaufen spricht, haben wir hier so ein Default und das ist dann zufälligerweise Amazon. Und dann kaufst du das und sagst, hey, ja, möchte ich kaufen. Super, finde ich gut. Und ChatGPT hat auch gerade eine neue Produktsuche vorgestellt, eine Produktinteraktionsmaschine vorgestellt. Ich glaube, das ist die Art und Weise, wie sich Messenger-Prinzipien und KI miteinander verheiraten werden.
Ja, das sehe ich ähnlich. Als sie die Integration vorgestellt haben, war meine erste Assoziation auch, ach, das ist genauso wie die Mini-Apps bei WeChat. Und das ist jetzt, wie sie jetzt langsam die ersten Bausteine legen, um dann auch zu so einer Art Super-App zu werden. Natürlich anders mit KI-Hintergrund und so weiter, anderes Paradigma. Aber trotzdem mit dem Ziel, ähnlich einflussreich und unverzichtbar zu werden wie WeChat in China. Und das ist ja hier im Westen ja auch schon der heilige Gral der großen Tech-Konzerne, selbst so eine Super-App zu haben oder das aufzubauen. Und dann hat man dann diese Integrationen, die sie dann der Apps nennen, diese Mini-Integration, die ja dann auch von den Partnern, ob das jetzt ein Immo-Scout ist oder jetzt so Target haben sie dann zum Beispiel drin, das ist so ein Händler. Die werden ja auch von denen selbst erstellt und sind dann in diesem Chat-Interface dann drin. Und dann kommen die Gruppenchats noch mit dazu. Und das finde ich auch schon sehr spannend, dass das alles in diesem KI-Kontext nochmal so ein neues Gewand bekommt, also nochmal so neu durchgewürfelt wird. Zum Teil natürlich auch ähnlich wieder, wie was man schon kennt, aber immer nochmal so eine neue Not drin. Ich fand das zum Beispiel ganz interessant, wir haben das jetzt ja hier in Europa noch nicht, also ich weiß nicht, ob du es hast, Sascha, oder ob die von jemandem gehört hast, aber die Sora-Video-App, die sie vorgestellt haben, wo man dann so selbst Videos erstellen kann, was OpenAI jetzt macht, so quasi so KI-TikTok. Da kann man ja dann auch sein eigenes Foto hochladen oder von seinem Hund oder wie auch immer, dann halt mit denen dann so Videos erstellen lassen. Und was ich von den Nutzer, Nutzerinnen aus den USA gehört habe, das ist natürlich richtig, richtig beliebt in Gruppenchats in Sora, wo man das mit den Freunden hin und her teilt und dann den Freund oder man sich selbst dann in dem Video drin hat und dann zusammen Spaß hat.
Nee, also das, wo du mich konkret fragst, dazu müsste man ja theoretisch einen eigenen über VPN aufgemachten OpenAI-Account in den Vereinigten Staaten basieren lassen, nur damit man dann ganz früh schon die verschiedenen Features, die von der EU durch irgendwelche Acts verboten worden sind, testen kann. Und das würde ich natürlich mich niemals trauen. Ich glaube, es wäre sogar nicht vollkommen legal, würde ich auf gar keinen Fall tun.
Keiner von uns. Niemals.
Okay.
Also ich kann mir gut vorstellen, dass zukünftig die Messenger auch in der Corporate-Welt quasi sich breit machen werden. Das heißt, dass die interne Unternehmenskommunikation wird ja momentan beherrscht durch eigentlich einen Player. Und dass das noch nicht disruptiert wurde, wundert mich sehr. Das heißt, wenn Messenger es schaffen, eben KI zu integrieren und andere Funktionalitäten auch zu integrieren und dann auf die Unternehmensseite zu gehen, das sehe ich auch als riesen Business Case, auf Messenger-seitig. Mich wundert es wirklich, dass es keine so richtigen Corporate-Versionen von WhatsApp, von Telegram und dergleichen gibt. Letztlich verbringen wir den ganzen Tag darin, Videocalls zu machen und miteinander hin und her zu schreiben, seit Covid zumindest. Der Markt ist dort riesig. Ja, sobald da Textverarbeitung mit reinkommt, sobald da vielleicht auch Zahlenverarbeitung und Präsentationen womöglich. Aber das lässt sich ja alles lösen durch die Chat-GPTs dieser Welt. Also wie gesagt, wenn man diese verschiedenen Systeme zusammenbringt, also Messenger mit KI und dann eben die Funktionalitäten und das Ganze im Unternehmenskontext ausrollen könnte, dort sehe ich auf jeden Fall super viel Potenzial.
Ja, das waren unsere Gedanken zu dieser ganzen Welt, diesem eigentlich sogar mehr Universum, was das Prinzip Messenger inzwischen hervorgebracht hat. Und was, da sind wir relativ einer Meinung, einhellig fast, möchte ich sagen, Elisabeth und Marcel, was ganz offensichtlich noch seine allerbesten Zeiten vor sich hat. Weil irgendwie gegenseitig das Prinzip Messenger, künstliche Intelligenz und Plattformen, auf denen man sicher kommunizieren muss, kann, soll, miteinander, dass das eine immer größere Relevanz bekommt. Nicht nur im privaten, sondern eben auch im Unternehmenskontext. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr zu diesen Themen mit uns diskutieren wollt, dann geht einfach auf einen von den Social-Media-Accounts von Tech, KI und Schmetterlinge. Ihr findet uns auf LinkedIn, auf TikTok und auf Instagram vor allem. Und wir können dort genau darüber sprechen und diskutieren, ob Messenger aus eurer Sicht eben auch ein so gigantisches und so großes und so radikal alles veränderndes Prinzip im Bereich KI sein wird, wie wir das gegenwärtig einschätzen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke Elisabeth, danke Marcel, dass ihr hier wart und mitdiskutiert habt.
Bis bald.
Ciao.